NDR Info. Das Forum. Geschichte selber nachspielen mit alten Kostümen und allem drum und dran, das ist ein neuer Trend.
Manche sehen da drin wirklich nur ein Freizeitvergnügen. Schön und gut. Es gibt natürlich auch den Ansatz, dass man sagt, ich versuche so exakt und so genau wie irgend möglich in einer bestimmten Zeitschiene eine Darstellung zu machen, die in Annäherungsweise so wäre, wie wenn man durch ein Zeitloch fällt.
Durch ein Zeitloch fallen in eine andere Epoche. Vielleicht haben Sie sich ja auch schon mal gefragt, wie es wäre, einen Tag im Mittelalter zu verbringen oder in der Zeit Napoleons. Es wäre vermutlich nicht immer ganz gemütlich, auf manchen Komfort müsste man verzichten. Interessant wäre es allemal. Inzwischen gibt es immer mehr Gruppen, die auf ihre Weise versuchen, sich in eine andere Zeit hineinzuversetzen. Ist das nur Klamauk oder zeigt sich darin ein neues Interesse an Geschichte? Das ist heute eines der Themen hier im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem berichten wir über ein neues, interessantes Museum im sogenannten Grenzdurchgangslager Friedland, wo einst Flüchtlinge aus dem deutschen Osten ankamen, sind es heute Flüchtlinge aus Nahost. Und wir blicken zurück auf eine Tagung der Gruppe 47. Denn vor 50 Jahren machten die Literaten einen denkwürdigen Ausflug in die USA. Zuerst aber zu einem Tagebuch aus den Niederlanden aus der Zeit der Besatzung durch Hitler-Deutschland. Nein, gemeint ist nicht das Tagebuch der Anne Frank, das jetzt durch eine Verfilmung wieder im Gespräch ist. Gemeint ist ein Tagebuch, das erst vor wenigen Jahren entdeckt wurde. Jetzt erscheint es auf Deutsch. Claudia de Zwarte Walfisch heißt die Autorin. Sie hat ihre Deportation nicht überlebt. Sie war schon älter als Anne Frank, war auch kein so brillanter junger Kopf, sondern eine schlichte Näherin. Umso bemerkenswerter ihr Zeitzeugnis, von dem sie so hoffte, dass es die Nachwelt erreichen werde.
Es ist der 22. März 1943, als zwei Männer an der Haustür von Claudia de Zwarte Walfisch klingeln. Die beiden ungehobelten Kerle geben sich als Kriminalpolizisten aus. In Wahrheit sind es Judenjäger, niederländische Schergen des deutschen Sicherheitsdienstes. Für jede Person, die sie im Theater am Botanischen Garten abliefern, erhalten sie eine Prämie von 7,50 Gulden. Nach 12 Tagen in der stickigen Enge der Hollandsche Schraube gehen Claudia und ihr Mann Josef auf Transport Richtung Sertogenbosch ins Konzentrationslager Camp Vücht. Vom Bahnhof aus müssen die Gefangenen laufen.
Ein Marsch von 1,25 Stunden. Wie Ameisen schleppten wir uns vorwärts, brachen dabei halb unter der Last des schweren Gepäcks zusammen. Später wurde mir bewusst, dass zwischen Bahnhof und Lager nicht mehr als 10 Minuten Fußweg lagen. Aber nur, damit die Menschen das Gefühl bekamen, dass sie weit weg in irgendein Nest gebracht wurden, ließ man uns diesen gewaltigen Umweg machen.
Für die 32-Jährige und ihren Mann ist es der Eintritt in die Hölle. In ein Notizbuch und 3 Schulhefte schreibt Claudia fortan, was sie im Lager sieht, hört und erleidet. Und aus einem Eintrag vom Mai 1943 geht hervor, dass sie nicht nur für sich selbst schreibt.
Ich hoffe inständig, dass alles, was ich hier aufgeschrieben habe, einmal die Außenwelt erreicht. Nicht um Propaganda zu betreiben, sondern nur, damit diejenigen, die von diesen Zuständen nichts wissen, und davon gibt es noch genug, davon erfahren.
Diese Sätze könnten auch aus dem Tagebuch der Anne Frank stammen. Damit hören die Gemeinsamkeiten aber auch schon auf. Denn Claudias Aufzeichnungen beginnen da, wo Anne Frank aufhören muss zu schreiben, im Moment der Deportation. Außerdem hat die gelernte Näherin, anders als das in einem Hinterhaus versteckt lebende jüdische Mädchen, weder die Motivation noch das Talent, Schriftstellerin zu werden. Ihr Stil ist nüchtern und präzise, wie es der Autor Leon de Winter in seinem Nachwort formuliert, fast distanziert. Vielleicht gehen ihre Schilderungen gerade deshalb so unter die Haut.
Babys schmolzen weg wie Schnee in der Sonne. Für Kinder unter 2 Jahren war Überleben unmöglich. Masern und Scharlach waren etwas ganz Normales. Manchmal starben die Kinder, ohne dass jemand hätte sagen können, wieso.
Das geheime Tagebuch von Claudia de Zwarte Walfisch ist kein literarisches Meisterwerk, sondern ein erschütterndes Dokument der Zeitgeschichte. Authentisch, aufwühlend und anrührend. Die willkürliche Gewalt der KZ-Aufseher, das stundenlange Strammstehen in eisiger Kälte, die körperlichen Qualen im Arbeitseinsatz, all dies erträgt die junge Amsterdamerin mit großer Würde. Bis zum Schluss spürt der Leser, dass es den Barbaren nicht gelingt, den Stolz dieser mutigen, tapferen Frau zu brechen. Als die Frauen eines Nachts nach stundenlangem Steineschleppen völlig erschöpft ins Lager zurückkehren, erwartet sie zum Empfang ein geradezu widerwärtiges Schauspiel. Keine körperliche Gewalt, sondern eine unvorstellbare Form der Demütigung, erniedrigend für die Frauen und ihre Männer.
Ein großer Flügel wurde aus der Kommandantur geholt und das Orchester vor dem Tor auf dem inneren Platz aufgestellt. Wir sollten mit Musik zurück ins Lager gebracht werden. Hätte man sich in diesem Augenblick schlimmeren Sadismus vorstellen können? Geschunden und gequält marschierten wir in Fünferreihen ein. Wir trauten unseren Ohren nicht, als die ersten Klänge der Musik zu uns drangen, und ich bebte vor Entsetzen. Dafür hatte man die Männer aus dem Bett geholt, um ihre Frauen, die krank vor Müdigkeit und durchstandener Angst und Aufregung waren, mit Musik zu empfangen. Mit dem Trauermarsch von Chopin.
Als Clartier im Juli 1943 ohne ihren Mann nach Westerbork verlegt wird, näht sie ihre handschriftlichen Aufzeichnungen ins Futter ihrer Tasche ein. Und tatsächlich bleiben die Tagebücher unentdeckt, selbst bei einer Kontrolle durch einen deutschen Offizier und dessen Handlanger.
Ein paar Sekunden später stand ich draußen und beglückwünschte mich selbst dazu, wie es gelaufen war. Das war ein kritischer Augenblick für mich gewesen. Draußen standen die Bekannten, mit denen ich aus Fürth gekommen war, und alle stürmten auf mich zu. Sie wussten, was ich in meiner Tasche versteckt hatte, und warteten voll ängstlicher Anspannung auf mich. Sie freuten sich für mich, dass alles so gut ausgegangen war.
Mit diesen Worten endet das Tagebuch. Die Autorin stirbt nur wenige Tage später, am 16. Juli 1943, im Vernichtungslager Sobibor. Kurz vor ihrer Deportation gelingt es ihr noch, die drei Schreibhefte und das Notizbuch ihrem Schwager Salomon zu übergeben, den sie zufällig in Westerbork wieder trifft. Salomons in Kanada lebende Tochter ist jahrzehntelang im Besitz dieser Bücher, ohne zu wissen, dass ihre Tante sie geschrieben hat. Erst durch die Recherche niederländischer Journalisten werden die Tagebücher 2008 im Museum für jüdische Geschichte in Amsterdam entdeckt und ein Jahr später veröffentlicht. Clartier durfte nicht am Leben bleiben, schreibt Leon de Winter in seinem Nachwort. Erhalten geblieben sind ihre Worte. Lassen Sie zu, dass Ihr Name Sie für einen Moment erreicht.
Ludger Katzmierzak, unser Korrespondent in den Niederlanden, über die Aufzeichnungen der Clartier des Warte Walfisch aus dem Jahr 1943. Auf Deutsch erscheinen sie jetzt unter dem Titel »Mein geheimes Tagebuch« im Verlag C.H. Beck. Grenzdurchgangslager Friedland. Welch ein sperriger Begriff. Und doch, wenn man genauer hinschaut, welch ein Schauplatz von Geschichte. Millionen Menschen kamen hier, unweit von Göttingen, im Lauf der Jahrzehnte an. Zuerst, gleich nach dem Krieg, Flüchtlinge und Vertriebene. Außerdem deutsche Kriegsgefangene, die von der Sowjetunion freigelassen wurden. Dann deutsche Spätaussiedler aus Osteuropa, politische Flüchtlinge aus Chile und Boat People aus Vietnam. Und heute? Flüchtlinge aus dem Nahen Osten. Es ist ein Erstaufnahmelager. Ein neues Museum wird demnächst all dies anschaulich machen.
Das war ja nun das Tor zum Westen für uns. Wenn ich Friedland höre, dann denke ich immer daran. Nicht? Das war die Freiheit. Wir waren ja da wirklich unterdrückt. Nur Angst und Schrecken. Und hier konnten wir dann ohne Angst leben. Nicht?
Christa Leifert kam 1948 mit 13 Jahren nach Friedland. Sie konnte mit ihrer Familie erst 3 Jahre nach Kriegsende aus dem Baltikum ausreisen, wo sie fast verhungert wäre. Friedland war da geradezu paradiesisch.
Was das Beste war, wir kriegten 2 Brote mit. Das war für uns eine Kostbarkeit. Das war für uns das Allerbeste, was wir gekriegt hatten. Das werde ich nie vergessen. 2 Brote.
Der erste von insgesamt 8 Räumen des neuen Museums widmet sich der Zeit von 1945 bis 1951, als 1,7 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene in dem Lager ankamen. Viele Schwarz-Weiß-Fotos dokumentieren Flucht und Ankunft. Kleine Exponate vertiefen die Aussage der Bilder.
Hier sehen wir einen Brustbeutel von Bernd Dormann. Bernd Dormann ist als Kind geflohen mit seiner Familie aus Pommern. Und die Mutter hat den 3 Kindern kleine Brustbeutel gemacht, wo die Adressen darin verwahrt waren, weil sie große Sorgen hatten, dass die Familie auf der Flucht an den überfüllten Bahnhöfen auseinandergerissen wird. Die Familie ist zusammengeblieben, aber auch diese Brustbeutel hatten alle 3 Kinder aufbewahrt.
Joachim Bauer ist der Kurator des Museums. Er weiß, wie aktuell seine Ausstellung heute ist.
Also es ist schon frappierend, wenn man die Bilder von früher und heute nebeneinander hält. Sicher, die Geschichte wiederholt sich nie gleich. Man muss immer die Kontexte beachten. Wenn wir aber auf die Einzelnen blicken, dann gibt es da doch sehr, sehr viele Parallelen. Die langen Schlangen vor der Registrierung, beim Essen, die offensichtliche Frage für alle Menschen, denen man da auf den Fotos ins Gesicht blickt, wo geht es mit mir hin?
Berühmt geworden ist das Lager zugleich als erste Anlaufstelle für Heimkehrer aus sowjetischer Gefangenschaft. Rolf Zick kam im März 1948.
Nun sahen wir Friedland und sahen da diesen angehäuften Komplex von Nissenhütten, Wellblechbaracken, unten ohne Fußboden und Schlamm im Lager. Wege voll Schlamm und Dreck, und das war unser erster Eindruck in Friedland.
Der erste Anblick war ernüchternd, aber der Empfang grandios, meint der damals 27-Jährige.
Und da standen die Rotkreuzschwestern und riefen uns zu: Herzlich willkommen in der Heimat, wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir waren völlig geplättet, dass wir so empfangen worden waren.
Vor allem durch die sogenannte Heimkehr der 10.000, den feierlichen Empfang der letzten Kriegsgefangenen 1955, wurde Friedland weltbekannt. Vorausgegangen waren Verhandlungen von Bundeskanzler Konrad Adenauer mit der sowjetischen Führung in Moskau.
Das war ein unglaublich emotionaler, auch politisch sehr, sehr stark geprägter Event hier in Friedland.
Friedland wurde zum Mythos, zum Tor der Freiheit.
Die Friedlandglocke ist eigentlich das Symbol des Lagers Friedland. Sie ist zunächst die Lagerglocke der evangelischen Kapelle. Sie bekommt dann aber eine ganz besondere, über den Ort hinausweisende Bedeutung, weil sie immer geläutet wird bei den großen Transporten von Kriegsgefangenen, die hier ankommen, und dann auch bei den Transporten von Aussiedlerinnen und Aussiedlern.
Friedland war aber auch ein Aufnahmelager für politisch Verfolgte. So schon 1956-57 für Flüchtlinge aus Ungarn wie Ferenc Jovary, der am Nikolaustag 1956 in Südniedersachsen ankam.
Wir wurden am Bahnhof in Friedland mit der ungarischen Nationalhymne aus dem Lautsprecher empfangen und dann auf die einzelne Baracke verteilt.
Doch nachdem die Vertriebenen verteilt und die Kriegsgefangenen nach Hause zurückgekehrt waren, war es im Lager ruhig geworden.
Es war stinklangweilig im Lager Friedland für mich. Es waren von Tag zu Tag weniger Leute da.
Im Januar 1956 war Ferenc Jovary der einzige Bewohner des Lagers. Das sollte sich wieder ändern. Und wie? Jetzt trafen die deutschstämmigen Aussiedler aus Osteuropa ein. Barbara Surma kam Anfang der 80er Jahre aus Polen.
Diese Massen von Leuten mit den Koffern, für mich war das eine Assoziation. Ich komme in ein Lager. Und wer in Polen oder im Osten aufgewachsen ist, hat nur eine Assoziation mit Lager.
Nämlich Konzentrationslager. Tausende kamen damals innerhalb weniger Monate nach Friedland. Die Lagerleitung war überfordert.
Der Ton war sehr rau. Die Kinder haben geweint, die Eltern haben gewartet, keiner hatte Geduld. Es war teilweise Chaos. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt zu Fuß nach Polen. Ich halte das nicht mehr durch hier.
Der Kurator Joachim Bauer will mit der Ausstellung deutlich machen, Friedland hat viele Schichten. Es geht um Aufnahme und Fürsorge, es geht um Registrierung und beginnende Integration und es geht immer auch um Politik.
Es ist immer ein politischer Ort gewesen, ein Ort, an dem sich Migrationspolitiken niedergeschlagen haben. Wer kann kommen, wer kann nicht kommen, wer bekommt welche Rechte? Es ist auch immer ein Erinnerungsort gewesen, ein Ort, an dem über die Darstellung von Geschichte bestimmte Deutungen der Zeit kommuniziert wurden. Das wird ganz stark im Empfang der letzten 10.000 Kriegsgefangenen, wo es auch darum geht, die Deutschen als Opfer des Zweiten Weltkrieges zu zeigen, nicht so sehr als Täter, wie es viele der rückkehrenden Kriegsgefangenen auch waren. Und da sieht man, dass dieser Ort ganz unterschiedliche Schichten hat, die wir durchaus auch alle kritisch beleuchten wollen.
Und Friedland hat noch eine Besonderheit zu bieten.
Es ist ja ein Museum über eine Einrichtung, die heute noch als aktive Erstaufnahmeeinrichtung funktioniert. Und wir wollen hier eine fruchtbare Verbindung schaffen. Wir wollen die Verbindung von Geschichte und Gegenwart herstellen. Wir wollen aber auch in den Dialog kommen mit den Menschen, die heute als Flüchtlinge ankommen. Und das geht an keinem Ort so gut wie hier in Friedland.
Die Eröffnung des Museums Mitte März ist nur der erste Schritt. Zu der 20 Millionen Euro Investition, die je zur Hälfte vom Land Niedersachsen und vom Bund getragen wird, gehört noch ein Besucher- und Forschungszentrum sowie eine Jugendbegegnungsstätte. 2020 soll dann der gesamte Komplex fertig sein.
Lohnt sehr den Besuch, sagt unser Autor Michael Hollenbach über das neue Museum Friedland, dessen Hauptteil am 18. März eröffnet wird. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Die Treffen der Gruppe 47 waren immer etwas Besonderes, sozusagen Gipfeltreffen der deutschsprachigen Literatenszene. Hier wurde scharf diskutiert, hier wurden Texte gelobt und von Kritikern zerlegt, hier gingen neue Sterne am literarischen Himmel auf. So war das auch bei einem ganz besonderen Treffen dieser Art, das vor 50 Jahren stattfand, und dies an ungewöhnlichem Ort in den USA. Ein neues Buch beschreibt jetzt diesen Ausflug der deutschen Literaten. Es gibt sogar ein paar verrauschte Tonaufnahmen von damals, in denen auch ein schmächtiger, damals unbekannter Neuling zu hören ist.
Auftritt Peter Handke. Der vor allem blieb in Erinnerung vom Treffen der Gruppe 47 in Princeton im Jahr 1966. Der Auftritt eines jungen Schriftstellers, der mit der Lesung seines Textes die anwesenden Kollegen und Kritiker nicht sehr beeindruckt hatte, der aber alle öffentliche Aufmerksamkeit gewann, als er kurz vor Ende der Tagung die versammelte Crème de la Crème der bundesdeutschen Literatur angriff.
Ich bemerke, dass in der gegenwärtigen deutschen Prosa eine Art Beschreibungsimpotenz vorherrscht.
Beschreibungsimpotenz. Das war nur der Anfang.
Es ist eine ganz unschöpferische Periode in der deutschen Literatur, doch hier angebrochen.
Und so ging es weiter, minutenlang.
Wird vorgegeben, Literatur zu machen, was eine fläppische und idiotische Literatur ist.
Kopfschüttelnd registrierte Hans-Werner Richter, der Spiritus-Rektor der Gruppe 47, wie der 23-Jährige mit der Beatles-Frisur, der gerade einmal seinen ersten Roman abgeschlossen hatte, nach diesem Auftritt wie ein Popstar der deutschen Literatur behandelt wurde.
Er glaubte auch, Handke wäre in 2 Jahren vergessen, was, wie man heute weiß, ein Irrtum war.
Die Gruppe 47 allerdings, die Handke so geschickt für seine Selbstinszenierung genutzt hatte und die damals noch als wichtigstes Gremium der zeitgenössischen Literatur galt, war selbst 2 Jahre später Geschichte. Princeton 66, die abenteuerliche Reise der Gruppe 47, lautet der Titel des Buches von Jörg Margenau. Dass er sich die vorletzte Tagung ausgesucht hat, um die Gruppe 47 darzustellen, liege nicht nur am legendären Auftritt Handkes, betont Margenau.
Sondern weil das Jahr 66 auch interessant ist, also so ein Zwischenjahr in der Zwischenzeit zwischen der Nachkriegszeit, die damals zu Ende ging, so wurde das empfunden von vielen Gruppenmitgliedern, und die Studentenbewegung hatte noch nicht wirklich begonnen, aber war irgendwie auch schon spürbar.
Noch glaubte Hans-Werner Richter festhalten zu können an seinem Grundsatz, den er all die Jahre hindurch eisern verteidigt hatte. Es gilt der Literatur, nur der Literatur.
Das war ja immer ein Kampf, auch innerhalb der Gruppe. Und Hans-Werner Richter, der die Gruppe leitete, organisierte, strukturierte, die Einladungen verschickte, hat großen Wert darauf gelegt, alle politischen Debatten möglichst auszuschließen, weil er genau wusste, wenn man damit anfängt, dann würden die inneren Widersprüche die Gruppe zum Zerfallen bringen, sehr schnell. Und das passierte dann ja auch 66, 67.
Die Schriftsteller, die sich bis dahin auf Einladung Richters meist irgendwo in der deutschen Provinz getroffen hatten, um Texte vorzulesen und zu diskutieren, reisten im April 1966 in die USA. Auf Initiative des Goethe-Instituts und der Universität in Princeton und finanziert von der Ford Foundation. Und das in einer Zeit, in der der Vietnamkrieg immer weiter eskalierte. Nicht allen Eingeladenen leuchtete die Sinnhaftigkeit dieses Ausflugs ein. Heinrich Böll etwa und Martin Walser blieben zu Hause. Etwa 80 reisten. Unter ihnen Günter Grass, Peter Weiß, Hans-Magnus Enzensberger, Walter Jens oder, die Kritiker gehörten längst zum festen Stamm der Eingeladenen, Hans Mayer und Marcel Reich-Ranicki.
Mich hat auch sehr beeindruckt, jetzt so bei den Recherchen dieses Buches, wie gebildet, wie sprachmächtig diese Leute damals tatsächlich waren.
Audiomitschnitte der Lesungen durch die Universität Princeton, Fotos von der Tagung, Berichte über die Tagung von Teilnehmern und Filmaufnahmen der Gruppe 47 sind die Grundlage für Margenaus Erzählung der Geschehnisse in Princeton. Mit Rückblenden auf die Anfänge der Gruppe und Ausblicken auf die Zukunft sowie essayistischen Exkursen zur Gruppe, einzelnen ihrer Mitglieder und dem Literaturbetrieb im Allgemeinen.
Eine Punktbohrung sozusagen. Man geht an einen konkreten historischen Moment und bohrt da in die Tiefe und zeigt, was da alles zu finden ist.
Viele, viele Namen der deutschen Nachkriegsliteratur sind da zu finden, auch solche, die von Richter nicht eingeladen wurden oder die nicht kommen wollten. Konturen gewinnt die Gruppe 47 als ein Generationenprojekt. Mit der Abgrenzung gegenüber den Älteren, auch den Literaten, die aus dem Exil kamen, und umgekehrt dann der Abgrenzung der Jungen von der Gruppe 47, von Peter Handke bis zu den politisch engagierten Autoren, die sich in der Studentenbewegung zu Wort meldeten. Sichtbar wird auch ein Literaturbetrieb, der Impulse aus der Gruppe aufnimmt und etwa das Ritual öffentlicher Kritik in späteren Jahren vom Ingeborg-Bachmann-Preis bis zum literarischen Quartett in fernsehtaugliche Formate übersetzte. Nicht zuletzt werden bei dieser tiefen Bohrung aber auch die politischen Kontroversen deutlich. Etwa zwischen einem Peter Weiß, der sich zum Sozialismus bekannte, einem Günter Grass, der im SPD-Wahlkampf trommelte, und einem Peter Handke, der statt politischer Bekenntnisse die Rückbesinnung auf die Sprache forderte.
Das waren Fragen, die in Princeton verhandelt wurden, die immer in der Gruppe 47 virulent waren, aber die dort aufbrachen.
Das aber, meint Maginau, sei das Entscheidende und ein Grund, warum es sich nicht nur für Literaturwissenschaftler lohne, sich auch heute noch mit der Gruppe 47 zu beschäftigen.
Es kam dann eigentlich zu dem Resultat, und das ist auch nicht besonders überraschend, dass die Leute dort sagten, Literatur kann gar nicht anders als politisch sein, wenn sie wirklich literarisch ist. Und zwar deshalb, weil Literatur zeigt, welche Möglichkeiten es gibt auf der Welt, weil sie Räume eröffnet, weil sie die Dinge nicht nur so beschreibt, wie sie sind, sondern auch so, wie sie sein könnten oder eben überhaupt bewusst macht, dass sie anders sein könnten, als sie sind.
Das aber sind Grundfragen der Literatur, die über Princeton 66 und die mehr oder weniger abenteuerliche Reise der Gruppe 47 zu ihrem vorletzten Treffen weit hinausgehen.
Ulrike Bosse über das Buch von Jörg Maginau mit dem Titel Princeton 66, die abenteuerliche Reise der Gruppe 47, erschienen ist es im Verlag Klett-Cotta. Living History heißt eine Bewegung im angelsächsischen Bereich, die Geschichte lebendig machen möchte. Was der Schulunterricht häufig nicht schafft, das soll durch das ganz konkrete Nachspielen historischer Ereignisse gelingen. In den USA etwa stellen regelmäßig tausende Teilnehmer Szenen aus dem amerikanischen Bürgerkrieg nach. In England werden die Schlachten gegen die Schotten und gegen Hitler-Deutschland jedes Jahr noch einmal geschlagen. Aber auch in Deutschland gibt es inzwischen immer mehr Menschen, die sich auf diese Weise in frühere Zeiten zurückversetzen wollen. Grund genug für Daniela Remus, sich bei einer Veranstaltung in der Nähe von Hamburg dieses Phänomen einmal genauer anzuschauen, über das manche Fachhistoriker den Kopf schütteln.
Im Juni 1815 kämpfte Napoleon bei Waterloo seine letzte Schlacht. Er wurde vernichtend geschlagen und in die Verbannung geschickt. Das ist der Teil der Geschichte, den jedes Schulkind lernt. Doch wie es danach für die einfachen Soldaten weiterging, das steht nicht in den Schulbüchern. Aber das ist das Thema einer Gruppe von Geschichtsinteressierten, die den Rückzug der Truppen an diesem Nachmittag vorspielen.
Die werden also gleich hier in der Gruppe ankommen und das werden eben soll durchziehende Soldaten sein und großer Teil davon eben verletzt und invalid.
Erklärt Nils Kagel, Ethnologe am Freilichtmuseum Kiekeberg. Heute können die Besucher hier miterleben, wie das damals vor sich ging, als die Soldaten in den norddeutschen Dörfern untergebracht wurden, weil sie auf dem Rückweg in ihre Heimat waren, zum Teil hunderte von Kilometern von Waterloo entfernt.
Und die kommen hier vor meine Amtsvogtei als hiesiger Verwaltungssitz und müssen dann einquartiert werden. Sie müssen auf die Quartiere verteilt werden und es muss dafür gesorgt werden, dass die Verletzten von dem Feldscher, von dem Militärarzt versorgt werden können. Dann.
Eine kleine Truppe von Laienschauspielern tritt heran. Sie tragen altmodische Leinenhosen, feste, wollene Uniformjacken. Manche haben Bajonette über der Schulter. Sie sehen aus wie Soldaten aus dem frühen 19. Jahrhundert. Manche tragen Verbände, andere gehen an Stöcken oder werden gestützt.
Wie viel Mann?
5 Schwerstverwundete.
Für die einheimische Bevölkerung waren die durchziehenden Soldaten damals kein Grund zur Freude. Hunger und Not bestimmte ihren Alltag. Fast alle jungen Männer waren im Krieg, die Frauen kämpften um ihr Überleben. Und jetzt mussten sie auch noch Schlafplätze bereitstellen, Nahrungsmittel beschaffen und die Kranken versorgen.
Er hat schwarze Finger. Ich glaube, wir müssen ihm die Finger amputieren.
Die Kehrseite der viel gerühmten Befreiungskriege, diese ganz alltäglichen Probleme, sind das Thema derjenigen, die an diesem Wochenende aus ganz Deutschland angereist sind, um hier ihrem Hobby nachzugehen. Reenactment heißt das. Es ist das Nachspielen von historischen Ereignissen. Ein junger Mann aus Süddeutschland erklärt, warum er dabei mitmacht.
Wenn man über die Geschichte Bescheid weiß und weiß, was vielleicht in der Geschichte schon schiefgelaufen ist, was Krieg bedeutet, wo man auch Freude finden kann, wo Leid ist, dann kann man es vielleicht auch für die Gegenwart einnehmen und lernt, wie wichtig vielleicht auch Liebe ist, wie wichtig Gemeinsamkeit ist, wie wichtig es ist, einfach aufeinander auch Acht zu geben.
Seit den 80er Jahren findet dieses Nachspielen von historischen Ereignissen auch in Deutschland immer mehr Anhänger. Und zwar für alle historischen Epochen. Ob Wikinger, Römer, mittelalterliche Ritter oder Wallensteins Truppen im Dreißigjährigen Krieg, immer mehr Geschichtsbegeisterte, es sind vor allem Männer, investieren viel Zeit und auch ziemlich viel Geld, um sich auf ihren Ausflug in die Vergangenheit vorzubereiten. Mit Uniformjacken, Hüten, Stiefeln, Werkzeugen oder Holzschuhen. Einer von ihnen ist Henrik Schaper.
Es gibt eben sehr unterschiedliche Herangehensweisen oder Motivationen, um das Hobby zu betreiben. Das heißt, manche sehen da drin wirklich nur ein Freizeitvergnügen. Im Grunde genommen ja, uniformiertes Familiencamping, wo man also, ich sag mal, rauskommt aus dem Alltagstrott. Schön und gut. Es gibt natürlich auch den Ansatz, dass man sagt, ich versuche so exakt und so genau wie irgend möglich in einer bestimmten Zeitschiene eine Darstellung zu machen, die in Annäherungsweise so wäre, wie wenn man durch ein Zeitloch fällt.
Henrik Schaper setzt sich akribisch mit einer bestimmten historischen Epoche auseinander. Er studiert Quellen, liest Fachbücher und analysiert Bilder. Die Fragen, die damit verbunden sind, untersucht die Historikerin Ulrike Jureit vom Hamburger Institut für Sozialforschung.
Also was bedeutet es, Geschichte zu spielen? Was bedeutet das für die Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft mit Geschichte? Ist das auch der Versuch, den doch sehr rationalisierten Formen in unserer Erinnerungskultur etwas anderes entgegenzusetzen?
Die Historikerin hat festgestellt, dass die offizielle Erinnerungskultur immer seltener funktioniere. Vor allem auch bei der nachwachsenden Generation. Deshalb setzten auch immer mehr Museen und Gedenkstätten auf erlebnispädagogische Angebote.
Auf der einen Seite finde ich es erinnerungskulturell wirklich interessant zu sehen, welchen Zulauf diese Gruppen haben, dass darin ja offensichtlich ein Bedürfnis nach einem anderen Zugang von Geschichte steckt. Und das sehe ich und höre ich auch immer wieder in den Gesprächen, das Bedürfnis nach einem emotionalen Erlebnis mit Geschichte.
Die akademische Geschichtswissenschaft guckt recht skeptisch auf die Reenactment-Bewegung, stellt Ulrike Jureit im Kontakt mit ihren Kollegen immer wieder fest. Viele hielten das Nachspielen von Geschichte für faschingsähnliche Verkleidungsfeste. Der Ethnologe Nils Kagel vom Freilichtmuseum Kiekeberg findet, dass diese Kritik zu kurz greift.
Ich denke mir mal, das ist eine gute Gelegenheit, auch für Laien sich Wissen anzueignen. Es besteht das Bedürfnis, sich über bestimmte Zeitabschnitte Wissen anzueignen. Das ist eine erlebnisorientierte Art, das zu tun. Gleichzeitig wird aber auch Wissen an andere Menschen vermittelt. Also es kommt beides zusammen. Und diese Laien sind ja nicht so Laien, die kein Wissen besitzen, sondern es sind wirklich Leute, die selber sich privat Wissen angeeignet haben, teilweise mehr Wissen als die Wissenschaftler zu den Themen und deshalb eine wichtige Unterstützung auch in der Vermittlungsarbeit sind.
An diesem Nachmittag im Museum jedenfalls funktioniert die historische Vermittlungsarbeit aller akademischen Kritik zum Trotz.
Das war auch schon vorher bekannt. Das heißt, die Bauern wussten, wie viel sie gegebenenfalls in aufzunehmen haben.
Die Besucher fragen und fragen. Und sie erfahren Dinge, für die sie vermutlich nie ein Buch in die Hand genommen hätten.
Darf ich das fragen? So viel Betten hatten die Bauern ja wahrscheinlich eigentlich gar nicht.
Nein, Betten haben sie auch nicht.
Gespräche nach einer Veranstaltung, bei der ein Stück Geschichte nachgespielt wurde, das waren Eindrücke von Daniela Remus. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.